und ganz herzlich willkommen zu dem Podcast Renn in dein Glück. In diesem Podcast will ich über ein Thema reden, das für die meisten nach wie vor ein Tabuthema ist, was auch ZDF heute erst in diesem Jahr bestätigt hat. Depressionen. Ich meine mal gehört zu haben, weiß aber nicht mehr genau wo, dass sich die wenigsten Menschen trauen, über ihre psychischen Erkrankungen, also auch Depressionen, zu sprechen, weil das in der heutigen Gesellschaft oft als Schwäche gilt. Aber gerade jetzt, wo die Pandemie viele Menschen einschränkt und sie einsam werden, sollte das ein Thema sein, über das man offen sprechen kann. Menschen sind viel allein zu Hause, können ihre Familien und Freunde nicht sehen und haben Angst um ihre berufliche Zukunft oder ihre Wohnung zu verlieren. Das alles löst großen Druck aus und ist dadurch ein verstärkender Faktor für Depressionen. Diese verstärkenden Faktoren können auch auf die Schule zutreffen. Viele meiner Mitschüler meinten, dass der Stress im Homeschooling sehr stark an den Nerven gezerrt hat, weil sie einfach Angst hatten, dass sie nicht durch die Schule kommen und dass sie ihre Freunde nicht gesehen haben, hat es nicht besser gemacht. Durch die Pandemie müssen sich also nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Schüler an die schwierige und neue Situation anpassen, was ebenfalls zu erhöhtem Druck und Stress führen kann. Eine Studie der privaten Fachhochschule Göttingen, die im NDR veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass sich der Anteil der Menschen mit einer schweren entsprechenden Symptomatik in der Zeit der Corona-Pandemie und des Lockdowns verdreifacht habe. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sprechen wenige Menschen über dieses Thema, was die Situation für Betroffene und Angehörige noch schwieriger macht, da sie nicht offen ihre Sorgen und Probleme mitteilen können. Aufgrund des Tabus möchte ich heute gerne aufklären, was Depressionen überhaupt sind und wie man helfen kann, dass betroffene Menschen vielleicht den Mut und die Überzeugung finden, dass es okay ist, seine Sorgen und Gedanken mit anderen zu teilen und über ihre psychische Erkrankung zu sprechen. Hierfür habe ich zwei ganz liebe Menschen als Gäste da, die selber lange Zeit unter Depressionen litten, um mit ihnen über ihre individuellen persönlichen Geschichten zu reden. Hey Marissa, hi Sira!
Hey Hannah.
Hallo.
Möchtet ihr euch vielleicht erstmal vorstellen, damit wir euch ein bisschen kennenlernen und verstehen, wie ihr überhaupt so tickt?
Ja, also ich bin Marissa, ich bin 19 Jahre alt. Ich war mit 16 als essgestört diagnostiziert in der Klinik, in der SLK-Klinik in Heilbronn und hatte da auch dann mit dem Thema Depression einige Berührungspunkte. Und mittlerweile würde ich mich als gesund bezeichnen und arbeite jetzt als Trainerin in einem Fitnessstudio. Also habe praktisch den Sport so als Ausweg für mich gefunden.
Ich bin Desira, ich bin 19 Jahre alt. Ich arbeite beim Amtsgericht in Heilbronn und spiele Fußball und Klavier. Und ich war im September 2018 in der SLK-Klinik in Heilbronn, aber nur für 6 Wochen und danach in der Schönklinik bis März 2019.
Dankeschön. Okay, zuallererst mal die Frage, was sind überhaupt Depressionen? Die Weltgesundheitsorganisation definiert Depressionen folgendermaßen. Eine Depression ist eine weit verbreitete psychische Störung, die durch Traurigkeit, Interesselosigkeit und Verlust an Genussfähigkeit, Schuldgefühle und geringes Selbstwertgefühl, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und Konzentrationsschwächen gekennzeichnet sein kann. Es klingt aber jetzt ziemlich trocken und vielleicht auch nicht wirklich greifbar für Menschen, die die Situation selbst nie erlebt haben. Marissa, willst du vielleicht mal erzählen, wie das bei dir war? Also welche Anzeichen hattest du und wie hat sich das bei dir angefühlt?
Also bei mir war es vor allem so, dass mir halt relativ vieles einfach egal war. Also wie es mir ging. Also ich war eher apathisch. Das heißt, es war mir eigentlich egal, ob ich jetzt lebe oder eben sterbe. Ich lag in meinem Bett und es hat sich alles angefühlt, als ob es nicht zu bewältigen wäre und als ob alles eben mich überwältigt und ich keine Chance habe, so dagegen anzukämpfen.
Sira, war es bei dir dann ähnlich oder hattest du ganz andere Symptome?
Also wie Marissa gesagt hat, war es bei mir auch. Es war sehr ähnlich. Ich hatte noch ein paar andere Symptome. Aber ich denke, das ist bei jedem auch immer etwas unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen war es schon sehr ähnlich.
Und was waren so ungefähr deine anderen Symptome noch?
Ich habe mich auch sozial sehr zurückgezogen, habe auch mit meinen Freunden nichts mehr gemacht und auch die Selbstverletzung war bei mir ein Thema.
Ein großes Problem bei Depressionen ist, dass es sich anschleicht, sich also sehr langsam entwickelt. Könnt ihr den Punkt unterstützen? Ich meine, wann habt ihr denn die Diagnose Depression bekommen? Also ihr müsst jetzt natürlich nicht den genauen Tag wissen, sondern wirklich nur ungefähr. Und jetzt im Nachhinein, wie lange davor würdet ihr denn sagen, ist der Punkt gewesen, wo es wirklich angefangen hat?
Also bei mir hing das ganze Jahr zusammen mit meiner Magersucht, also mit meiner Anorexia nervosa. Und an sich bin ich kein Mensch, der leicht zu triggern ist oder halt generell emotional dann schnell an einen Tiefpunkt gerät. Aber dadurch, dass ich halt so energielos war, hat die Depression dann praktisch ihre Chance bekommen. Mit 16 circa wurde ich als essgestört diagnostiziert und bin dann auch relativ schnell in die Klinik gekommen. Und als ich dann in der Klinik war, da habe ich dann auch relativ schnell bemerkt, dass ich wirklich depressiv geworden bin. Mein Umfeld hat mir auf jeden Fall schon vorher rückgemeldet, dass ich nicht mehr ich selber bin. Was sich sehr eingeprägt hat, war, dass meine kleinen Cousins, die sind 4-5 Jahre jünger als ich, und die sind zu ihren Eltern gegangen und haben zu denen gesagt, Mama, Papa, was stimmt mit unserer Cousine nicht? Die lacht gar nicht mehr, die ist nur noch traurig. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass was nicht stimmt und dass ich einfach nicht mehr ich selber bin. Aber so richtig als depressiv habe ich mich nicht gesehen. Als ich noch daheim war, ging das noch, weil da hatte ich noch meine Freunde, die mich so ein bisschen hochgezogen haben. Und als ich dann in der Klinik war und das alles nicht mehr hatte, da würde ich sagen, habe ich dann auch wirklich das eben als Depression angesehen. Also es hat sich schon sehr angeschlichen.
Also bei mir war es tatsächlich erst nach der Klinik. Ich war zwar auch in einem Kurs gegen die Depressionsbewältigung in der Klinik, weil es Ansätze dafür gab, aber richtig diagnostiziert wurde es erst nach der Klinik in ambulanter Behandlung. Ja, wie gesagt, vor der Klinik hatte ich schon so die ersten Symptome, dass ich mich sozial zurückgezogen habe, so dieses Schwarz-Weiß-Denken.
Was genau meinst du mit dem Schwarz-Weiß-Denken?
Es gibt halt nur zwei Seiten. Entweder ist etwas richtig gut oder richtig schlecht. Es gibt halt nichts zwischendrin.
Marissa, du warst ja in einem einfachen Krankenhaus in Behandlung, wo vor allem viel mit Konfrontationstherapie und strikten Verboten gearbeitet wurde. Bei dir wurde eher nur mit Einzeltherapie versucht, die Ursache für deine Krankheit zu finden, um den Ursachen in Zukunft aus dem Weg zu gehen. Zudem wurden ja wirklich mit Plänen gearbeitet, bei denen du nicht in die Schule gehen oder nicht mal mehr deine Eltern und Schwestern sehen durftest, wenn du keine Fortschritte gemacht hast. Und ich weiß auf jeden Fall, dass du nicht besonders viel von den Methoden, die dort angewandt wurden, hältst. Aber wie hast du denn den Aufenthalt dort empfunden?
Zuerst mal würde ich sagen, dass es schon nicht besonders förderlich war für mich jetzt persönlich. Zum Beispiel, es gab so ein Ding, das hieß Bettruhe. Da wurde man praktisch 2 Stunden an so ein Gerät gehängt, dass man auch gar nichts macht und nicht aufsteht und solche Dinge. Und das war sehr kontraproduktiv, weil einfach dadurch, dass man praktisch ans Bett gefesselt war, man noch viel mehr Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie schlecht es einem überhaupt geht. Und man halt einfach nichts zu tun hatte, was eine Depression natürlich sehr stark fördern kann. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich dann mehr essen musste dort und auch wieder zugenommen habe, was jetzt natürlich mit der Essstörung mehr zu tun hat als mit einer Depression, aber dadurch, dass ich dann wieder mehr Kraft hatte durch das Essen, hatte ich dann auch mehr Kraft, gegen die Depression anzukämpfen. Und mit dem Gewicht ist auch meine Lebensfreude zurückgekehrt und ich hatte wieder was, wofür ich gekämpft habe, und dann konnte ich auch gegen die Depression angehen. Und ab dem Zeitpunkt, ab dem ich dann in den Kraftraum gehen durfte dort, ab dem ging es mir eigentlich auch besser, weil ich dann wieder einen Sinn hatte.
Würdest du trotzdem sagen, dass es dir geholfen hat und der Aufenthalt sinnvoll war?
Also ich würde sagen, bezüglich meines Gewichts hat es mir geholfen, aber aufs Leben wieder vorbereitet oder generell meine Gedankengänge, die mich da überhaupt reingetrieben haben, da hat es mir nicht geholfen, weil meine Therapeutin hat gut mit mir gearbeitet, aber alle anderen Dinge, also die Pläne, also wo du gerade schon erwähnt hast, die waren eher kontraproduktiv. Also da würde ich auch sagen, die haben wirklich ins kalte Wasser geschmissen, als ich aus der Klinik gegangen bin.
Das heißt, du würdest sagen, dass dich die Klinik nicht gut auf das Leben danach wieder vorbereitet hat, dich nicht gut wieder zurück in den Alltag integriert hat. Aber würdest du trotzdem sagen, dass die Pläne dir geholfen haben in der Zeit bezüglich deiner Depression?
Nein, ich glaube nicht, dass sie mir geholfen haben, weil es gab ja auch dann so Dinge wie den roten Bereich. Und wenn man in dem roten Bereich war, durfte man ja nicht mal in die Schule gehen. Und das waren so die einzigen Dinge, die einen noch irgendwie halbwegs bei Laune gehalten haben. Und wenn man dann auch das nicht mehr durfte, war es schon sehr hart.
Also hast du dich letztendlich eher allein aus der Situation gebracht?
Auf jeden Fall bin ich erst richtig gesund geworden, als ich wieder raus aus der Klinik war. Und zwar habe ich dann weiterhin ambulante Therapie gemacht. Die hat mir ziemlich weitergeholfen, meine Persönlichkeit zu festigen und wieder zu entwickeln, was mich jedoch immer noch nicht ganz weggebracht hat davon. Und dann, ich glaube 18 war ich, da habe ich dann zum Geburtstag eine Wanderung bekommen, eine 8-tägige Gebirgsüberquerung mit Rucksack und einfach nur ich und mein Rucksack und meine Cousine. Und dann sind wir 8 Tage von Deutschland nach Italien gewandert, haben immer auf jeder Hütte neue Menschen kennengelernt, neue Eindrücke gewonnen. Abends saßen wir zusammen, hatte Spaß. Tagsüber war man den ganzen Tag 10 Stunden am Wandern und hat praktisch sich mit sich selber oder halt eben mit ich jetzt in dem Fall mit meiner Cousine beschäftigt und einfach über alles geredet. Und da habe ich dann Abstand zu meiner Familie gewonnen. Also die meinten es zwar immer gut, wenn sie sich um mich gekümmert haben und mich aufbauen wollten, aber im Endeffekt haben sie mich damit erdrückt. Und als ich dann auf der Wanderung war, habe ich das halt eben bemerkt. Und als ich dann da einfach mal weggekommen bin davon, habe ich auch angefangen, auf eigenen Beinen zu stehen und mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und ab dem Zeitpunkt ging es mir eigentlich echt wieder richtig gut. Ich habe eine komplett andere Persönlichkeit jetzt und eine ganz andere Einstellung zum Leben. Und wirft auch nichts mehr so leicht aus der Bahn. Und einfach ein anderes Umfeld zu haben, also nicht die Klinik, aber auch nicht die Familie, auch wenn die Familie es gut meint, einfach komplett mal woanders zu sein, alleine auf sich selber gestellt zu sein, das war eigentlich das, was mir so wirklich geholfen hat. Dann.
Für dich war ja auch Sport ein sehr wichtiger Teil deines Heilungsprozesses. Du hattest zwar schon immer Freude am Sport, aber in der Zeit, in der du unter starken Depressionen gelitten hast, wurde das ja zu einer Art Rettungsanker für dich. Meinte der Sport stand mit deiner Genesung also irgendwie in der Verbindung? Inwieweit hat dir die Bewegung geholfen, wieder glücklicher zu werden?
Also was ja wissenschaftlich belegt ist, ist, dass wenn man sich bewegt, Sport betreibt, Glückshormone ausgeschüttet werden, also man ist automatisch schon mal glücklicher. Ja, wenn ich im Training bin, dann bin ich in einer anderen Welt. Ich setze meine Kopfhörer auf, habe dann meine Musik und konzentriere mich nur auf die Kraft, die ich jetzt in dem Moment brauche. Und wenn man den Kopf frei kriegen möchte von dem Umfeld, in dem man sich bewegt und Dingen, die einfach gerade passieren, wo man einfach nicht in der Hand hat, wo man nicht steuern kann, dann finde ich es Sport einfach eine der besten Möglichkeiten, weil ich dann so einen Platz hatte, an dem ich einfach abschalten konnte und an dem ich mich nicht mit dem Leben auseinandersetzen musste. Und bei mir ist es ganz oft so, wenn ich vor dem Sport mich mit Sachen auseinandersetze, die mich bedrücken, fühlt sich das Ganze immer sehr mich überfahrend an quasi. Und wenn ich nach dem Sport mich damit auseinandersetze, dann gehe ich einfach schon viel positiver daran und denke mir halt, dass ich das schon schaffen werde. Und insofern hilft mir der Sport eigentlich sehr.
Während Marissas Therapeuten also versucht haben, gegen ihre Krankheit zu kämpfen, wurde in Sivas Therapie darauf geachtet, mit dem Patienten an einem Weg zur Besserung zu arbeiten. Das hört sich vielleicht erstmal wie dasselbe Prinzip an, aber es ist was ganz anderes. Sira war nämlich in einer auf psychische Erkrankungen spezialisierten Klinik, die auf freiwilliger Basis beruht. Das bedeutet, dass sogar minderjährige Kinder nicht einfach von ihren Erziehungsberechtigten zwangseingewiesen werden können, sondern den Klinikaufenthalt erst schriftlich zusagen müssen.
Das heißt aber jetzt nicht, dass es keine Regeln gibt. Es gibt ja trotzdem ganz viele verschiedene Verträge. Sira, was hattest du denn damals für Verträge und was bedeuten die genau?
Also ich hatte auch mehrere Verträge. Zum Beispiel hatte ich einmal den Anti-Selbstverletzungsvertrag. Das geht einfach darum, dass man sich halt nicht selbst verletzt. Den Anti-Brech-Vertrag, das ist bei Menschen mit einer Essstörung, die bei der Bulimie Probleme haben. Und Bewegungsvertrag, dass man nicht zu viel sich bewegt am Tag. Allerdings muss einem halt aber auch bewusst sein, dass man die halt auch einhalten muss, weil sonst wird man entlassen oder in eine Psychiatrie eingewiesen. Und ja, weil man sich damit halt selber und anderen auch schadet.
Und was passiert, wenn man mal so einen Vertrag gebrochen hat?
Es gab ein Formular, das man ausfüllen musste, wo man dann erörtert hat, warum das passiert ist und welche Gefühle man dabei hatte und was dazu geführt hat. Und man hat vorher mit seinem Therapeuten eine Strafe ausgemacht, die man dann halt als Konsequenz zieht. Aber was Schlimmeres ist, wäre einmal nicht passiert.
Was waren das für Strafen?
Also es sind auch nicht in dem Sinne Strafen, sondern eigentlich wurde es Wiedergutmachung genannt, weil Strafe klingt so hart und man will sich ja nicht selber bestrafen. Das waren zum Beispiel bei dem Anti-Brech-Vertrag, wenn man den gebrochen hat, dass man eine zusätzliche Zwischenmahlzeit gemacht hat. Oder beim Bewegungsvertrag, dass man dafür am nächsten Tag halt nicht rausgegangen ist, spazieren gehen.
Und beim Bewegungsvertrag, wie war das dann? Hattet ihr dann einfach eine genaue Schrittanzahl, die ihr nicht übertreten durft?
Das war bei uns unterschiedlich. Bei manchen war es ungefähr auf die Schrittanzahl ausgelegt, bei manchen auch auf die Zeit oder die Strecke.
Außerdem gab es ja in der Klinik auch nicht nur wie bei Marissas Geschichte jetzt Einzeltherapie, sondern es gab ja ganz, ganz viele unterschiedliche Therapiegruppen, die direkt auf die Krankheitsbilder und Bedürfnisse der Patienten abgestimmt werden. Willst du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, welche Therapieform du mitgemacht hast und was ihr da genau gemacht habt?
Ja, also neben der Einzeltherapie gab es auch die Gruppentherapie. Das kann man sich nicht wie so eine Selbsthilfegruppe vorstellen, sondern da hat einer einfach ein Thema mitgebracht und das hat man dann zusammen in der Gruppe erörtert. Dann gab es die Depressionsbewältigungstherapie und das gleiche für die Essstörung. Das war einfach eine Gruppe, die darauf spezialisiert worden ist, auf das Thema. Dazu dann später noch ein bisschen mehr. Dann gab es Bewegungstherapie. Da ging es, wie der Name sagt, einfach um die Bewegung ein bisschen, um den Patienten wieder da dran zu führen. Dann gab es Gestalten. Das war einfach was Kreatives, wo man mal den Kopf einfach ausschalten konnte und was Kreatives machen. Und dann gab es die Gruppe sozialer Kompetenz. Da ging es auch darum, ein bisschen an seinem Selbstwert und seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten und einfach sozial sich ein bisschen weiterzuentwickeln.
Was habt ihr denn in der Gruppe sozialer Kompetenz dann gemacht, um euer Selbstvertrauen wieder zu stärken?
Also es gab verschiedene Ansätze. Es gab zum Beispiel mal ein Rollenspiel, wo es darum ging, seine ehrliche Meinung zu sagen. Im Allgemeinen, dass man sich auch traut, Nein zu sagen, wenn man was nicht möchte. Dann ging es um das Verbale und Nonverbale, also dass man mit Körper und Sprache reagiert. Und wir haben auch öfter solche Feedbackrunden gemacht, wo man selber und auch die anderen die Stärken über einen gesagt haben, um sich das selber mal vor Augen zu führen und auch das anzuerkennen, dass man was gut kann.
Das klingt richtig interessant, aber ist das nicht auch irgendwie so ein bisschen ironisch, weil man doch eigentlich lernen sollte, sich selbst zu schätzen? Und bei der Methode mit den Stärken schaut man ja eher wieder darauf, was die anderen über einen sagen.
Ja, das stimmt schon, aber es sagen ja nicht nur die anderen, was man gut kann, sondern es geht hauptsächlich mehr darum, was man selber von sich sagt und was man selber von sich hält und die anderen ergänzen dazu halt noch was, weil ich denke, dass es für einen selber natürlich einen ja auch stärkt, wenn andere was Positives über einen sagen und man weiß, dass andere auch was Gutes über einen denken, das stärkt ja auch das Selbstbewusstsein.
Du hast ja auch von der Depressionsbewältigungstherapie gesprochen und das ist ja besonders eben für Patienten mit Depressionen eine richtig wichtige Therapiegruppe. Was genau waren da denn die Ansätze und Methoden? Also was habt ihr konkret in der Gruppe gemacht und würdest du sagen, dass es für dich die größte Hilfe war?
Also die Gruppe war in 6 Sitzungen eingeteilt, die gingen pro Sitzung 100 Minuten. In der ersten Sitzung hat man erstmal ein paar allgemeine Infos über Depressionen überhaupt bekommen, wie das entsteht und was die Ansätze sind, das zu bewältigen. Und dann ging das war eigentlich sehr persönlich, dass man für sich selber ein paar Energiequellen wieder entdeckt und aktiver wird. was man halt gerne macht, was für Ziele man für die Zukunft hat, dass man sich halt wieder einen Sinn setzt, sag ich mal. Dann ging es um die Merkmale depressiver Informationsverarbeitung, wie das therapeutisch beeinflusst wird, was sich da im Kopf abspielt, die negativen automatischen Gedanken, wie man antidepressiv handelt und was hilfreiche Gedanken sind. Das war was, was wir ganz viel gemacht haben, sich selbst hilfreiche Gedanken formulieren. Und die sollte man sich dann jeden Tag wirklich mehrmals durchlesen. Und an sich würde ich schon sagen, dass mir das sehr geholfen hat, weil man einfach auch mal die Hintergründe auch körperlich, was es im Kopf und im Körper mit einem macht, die Depression, und einfach mal dem Ganzen auf den Grund gegangen ist, sag ich mal.
Würdest du sagen, das war für dich die größte Hilfe?
Also die größte nicht, aber es hat auf jeden Fall schon geholfen, weil man einfach gelernt hat, dass es nicht nur das Wort Depression ist, sondern was auch wirklich dahinter steckt, nicht nur psychisch, sondern auch was das im Kopf und im Körper mit einem auch wirklich macht.
War das dann wie so Biologieunterricht oder wie kann man sich das vorstellen?
Also die erste Stunde war das tatsächlich nur, wo wir das gemacht haben. Das ist jetzt auch nicht genau ins Detail gegangen, aber ging halt schon darum, mit welchen Gehirnzellen und das alles zu tun hat. Also es war schon ein bisschen, dass es darauf eingegangen worden ist, aber jetzt nicht spezialisiert.
Du bist ja auch der Meinung, dass die Klinik für dich auf jeden Fall eine große Hilfe war und beschreibst deine Zeit dort sogar als eine der schönsten deines Lebens, weil du neue Freunde kennengelernt hast, die für dich dort zu einer Art Familie wurden und mit denen du zusammen wirklich wieder die Freude am Leben entdeckt hast. Was jetzt interessant ist, ist, dass du vor deinem Aufenthalt in der Klinik im selben Krankenhaus auf der gleichen Station warst wie Marissa, die wir ja davor gehört haben, allerdings nur übergangsweise. Das heißt, du wusstest ja von Anfang an, okay, für mich geht's sowieso in eine andere Klinik. Wie hast du den Aufenthalt in dem Krankenhaus wahrgenommen, weil du wusstest ja, dass es für dich nur temporär ist? Und wie würdest du die beiden unterschiedlichen Methoden bzw. wirklich deine Aufenthalte dort miteinander vergleichen?
Also ich finde, es hat einen riesen Unterschied gemacht, dass ich wusste, dass ich in dem Krankenhaus nur temporär war, weil ich habe mir da halt dann überhaupt keine Mühe gegeben, weil ich wusste ja, ich gehe dort eh bald wieder, habe dann auch gar keinen Willen gezeigt und ich wollte auch gar nicht gesund werden, weil ich habe dann auch keinen Sinn gesehen, weil ich mir dachte, ja, in ein paar Wochen bin ich hier eh wieder weg, für was soll ich das überhaupt machen? Also da war der Wille wirklich überhaupt nicht da und auch die verschiedenen Konzepte und Methoden in dem Krankenhaus hat mir gar keine Motivation gegeben. Wir hatten dort wirklich nicht viel Freiheiten und Möglichkeiten und da war das in der Klinik schon wirklich viel besser. Wir konnten uns einfach mehr entfalten und mehr mussten auch von uns selber aus unserer eigenen Motivation raus das machen. Das hat einem einfach viel mehr geholfen als der ganze Druck und der ganze Zwang.
Es ist auch mega interessant, was du gerade gesagt hast, weil dadurch sieht man ja auch nochmal, wie stark die Genesung eigentlich von dem Willen von dem Patienten abhängig ist, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man den Wille selber nicht hat, kann die Klinik noch so gut sein. Wenn man nicht wirklich ein bisschen selber gesund werden will, hat es eigentlich gar keinen Sinn.
Auch die Unterschiede von den Methoden finde ich jetzt echt interessant. Könntest du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen?
Also in dem Krankenhaus war es so, dass man die Station nicht verlassen durfte. Man hatte wirklich viele Einschränkungen und Verbote. Man durfte teilweise sein Zimmer nicht verlassen und seine Familie nicht sehen und Besuch nicht empfangen. Das war halt dort alles sehr gezwungen und eingeschränkt. Und deshalb fand ich, hatte man dort auch noch weniger Motivation, weil man hat halt gar nicht so wirklich zurück wieder ins Leben gefunden. Und in der Klinik hat man halt viel mehr Freiheiten gehabt. Man durfte mal am Wochenende in die Stadt oder shoppen gehen, man durfte seinen Tag sich frei gestalten, spazieren gehen, hatte halt klar die Pläne mit den festen Therapien, aber ansonsten konnte man seinen Tag gestalten, wie man wollte. Klar gab es dort auch Richtlinien, an die man sich halten musste, aber man hat sich einfach viel menschlicher gefühlt und einfach einen viel größeren Willen gehabt, weil man vielmehr wieder das Gefühl hatte, so ins Leben zurückzukommen.
Das heißt im Endeffekt ja dann auch, dass das Krankenhaus definitiv ein weiterer Weg weg war oder eine weitere Entfernung zum wirklichen Alltag als die spezialisierte Klinik, oder?
Auf jeden Fall. Also klar, in der Klinik ist es teilweise auch so, dass klar durch die ganzen Regeln, die man dort hat, dass es nicht genau wie im Alltag ist, aber in dem Krankenhaus war es auf jeden Fall komplett realitätsfern.
Nach einer gewissen Zeit wurdest du dann ja auch medikamentös unterstützt. Also, du hast Antidepressiva genommen. War das für dich der Weg aus der Krankheit, so unter dem Motto, okay, ich nehme jetzt die Tabletten und mir geht's wieder gut? Oder würdest du sagen, es war wirklich nur eine kleine, teilweise so eine Unterstützung, damit du eben wieder ein bisschen mehr Antrieb hast, das zu tun, was dich wirklich glücklich macht?
Also mein Arzt hat mir natürlich gesagt, dass die Medikamente das nicht alles gut machen und man dann keine Depressionen mehr hat. Das wurde von vornherein auch gesagt, dass es nur eine Unterstützung sein soll. Und ich denke, da ist halt auch viel Kopfsache. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich die Medikamente brauche, um überhaupt wieder auf so ein Level zu kommen, dass ich überhaupt ein bisschen Antrieb habe. Aber dass es jetzt der Weg daraus ist, das habe ich mir nicht gedacht. Aber ich denke schon, dass es mir viel geholfen hat und ich mir halt im Kopf dann auch viel gedacht habe, okay, ich nehme jetzt die Medikamente, es wird jetzt besser.
Das heißt, du würdest sagen, teilweise, es hing nicht mal nur konsequent jetzt an den Wirkstoff von den Medikamenten, sondern es hing auch teilweise daran, dass du dir schon gedacht hast, es muss ja besser werden, weil ich Tabletten nehme.
Genau, ja. Also ich habe auch dreimal die Medikamente gewechselt, weil jede wirkt da ja auch ein bisschen anders. Aber ich denke, dass es wirklich größtenteils einfach Kopfsache ist. Ich bin halt mit dem Gedanken da rein, okay, ich probiere das jetzt, habe jetzt das Gefühl, das könnte mir helfen und es wird mit der Zeit besser werden und so war es dann auch.
Hast du dann trotzdem eine Wirkung gespürt?
Ich habe die Medikamente nach einer Zeit, nach 2,5 Jahren, selbstständig abgesetzt, was man nicht machen soll. Aber ich habe es halt trotzdem gemacht und habe es dann schon gemerkt, dass es in den ersten 2-3 Wochen wieder etwas schwieriger war, dass die Stimmung wieder ein bisschen gefallen ist und der Antrieb wieder ein bisschen gefehlt hat. Aber ich habe mich dann einfach zusammengerissen und habe mir dann gesagt, du brauchst die Medikamente nicht, weil ich wollte auch nicht mein ganzes Leben darauf angewiesen sein. Und habe dann gesagt, okay, ich schaffe das jetzt ohne die Tabletten und habe es dann auch tatsächlich gut hinbekommen.
Vielen lieben Dank, ihr beiden. Es war wirklich sehr interessant zu hören, wie ihr euch so gefühlt habt und auch zu sehen, dass die Krankheit sich zwar langsam anschleicht und es eine große Zeitspanne zwischen dem Beginn der Depression und dem Punkt, an der sie wirklich bewusst wahrgenommen wird, gibt, aber dass der Genesungsweg oftmals noch viel länger dauert. Auch ein großes Dankeschön, weil ihr euch getraut habt, offen darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass ihr damit für viele Menschen eine Inspiration seid, die sich aufgrund ihrer Krankheit klein machen und versuchen, sich zu verstecken. Wichtig ist zu akzeptieren, dass die Depressionen ein Teil von einem werden. Sie sind ein Teil der Geschichte und geben auch Erfahrung und Reife mit. Man muss sich nicht dafür schämen oder schuldig fühlen. Und jeder einzelne Betroffene kann dagegen ankämpfen und die Krankheit vollständig hinter sich lassen, wie wir ja gerade von Marissa und Sira gehört haben. Manche brauchen dafür therapeutische oder medikamentöse Hilfe. Manche brauchen eine Auszeit in der Klinik und andere finden ihre eigenen Methoden, wie Meditation oder Sport, und kämpfen nur mit Hilfe ihrer Familie oder ihrer Freunde gegen ihre Depressionen. Wichtig ist nur, jeder Weg ist individuell und trotzdem richtig. Man muss was finden, was einem gut tut und mit anderen über seine Probleme reden. Darum war es mir auch so wichtig, den Podcast zu machen. Depression ist ein Thema, das kein Tabu mehr sein muss. Es leiden sehr viele Menschen unter psychischen Erkrankungen, besonders Depressionen. Man muss also nicht alles für sich behalten. Man hat sehr viele Menschen, die dieselben Gefühle mit einem teilen. Warum soll das also immer noch ein Thema sein, über das jeder schweigt? Man muss durch so eine Situation nicht alleine durch und man darf niemals aufgeben. Ich hoffe, euch hat mein Podcast gefallen und freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wieder hören. Bis dann!